SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Der Freitagmorgen auf SRF 1 und das steht heute auf dem Espresso-Menü. Ein Stück Schweizer Konsumgeschichte. Es geht um einen allerersten Werbespot am Schweizer Fernsehen. Und unzufriedene Mitarbeiter bei der Post. Wir haken nachher, warum eine Personalumfrage bei der Post ein ganz anderes Bild zeigt. Und wir berichten über renitente Taxifahrer, die sich weigern, einen Gast mitzunehmen, weil die Strecke zu kurz ist.
Ich bin böse, das macht man nicht. Es gibt es nicht und es ist eine Fahrtverweigerung. Das sollte es eigentlich nicht geben.
Ich bin Yvonne Hafner und wünsche einen guten Morgen allerseits. Taxifahren, das funktioniert in New York oder in anderen Grossstädten häufig so. An die Strasse stehen und die Hand auf.
Taxi!
Am Flughafen Zürich hingegen, ja, da geht man einfach an den Taxistand und überkommt das Vorderste, das frei ist. So einfach hat sich so der Espresso-Hörer Ronny Jorns vorgestellt, als er im Schneegestöber kurz vor Mitternacht am Flughafen erfahren hat, dass sein Flug auf London abgesagt worden ist. Dass er 20 Minuten und 9 Taxifahrer später immer noch am Flughafen steht. Ohne Taxi. Das hat er nicht gedacht. Das ist nicht nur ein oberlausiger Service, sagt meine Kollegin Martina Schneider, sondern schlicht und einfach auch verboten.
Es war Ende Dezember, wo es so geschneit hat wie verrückt. Und der Ronny Jorns war schon ein paar Stunden am Flughafen Zürich, wie so lange nicht klar war, ob sein Flug noch geht oder nicht. Und was dann geheissen hat, cancelled, hat sich der Thuner ein Hotel gesucht in der Umgebung und ist am Bahnhof Kloten fündig geworden. 2,5 Kilometer vom Flughafen weg. Als er aber dem Taxifahrer gesagt hat, wo er hin will, haben mindestens 9 Fahrer abgewunken mit interessanten Erklärungen.
Zum Beispiel, er konnte nicht dorthin fahren wegen irgendeiner Barriere, das war eine Ausrede. Der andere hat gesagt, ich soll ein Airport-Taxi nehmen. Ich bin dann auch zum Airport-Taxi hergegangen. Dann hat er wiederum gesagt, ich soll ein Kloten-Taxi nehmen. So ist das sicher mindestens 20 Minuten gegangen.
Nochmal andere haben gesagt, oh nein, andere Passagiere seien zuerst gewesen, er müsse noch warten. Irgendwann hat es Ronny Jorns dann den Nucki rausgehauen.
Dann habe ich nur so beiläufig erwähnt, von wegen Beförderungspflicht, dass es ja da irgendein Gesetz gibt. Und dann hat der Herr dann eigentlich wieder willig mehr mitgenommen.
Und geflucht wie ein Rohrspatz auf dieser 5-minütigen Fahrt. Aber das Zauberwort hat in dem Fall tatsächlich Beförderungspflicht geheissen und gewirkt. In der Taxibestimmung der Polizeiverordnung von Kloten, die auch für den Flughafen gilt, steht klipp und klar, es gilt Beförderungspflicht.
Das heisst, der Taxifahrer muss Kunden befördern. Das heisst auch auf Kurzstrecke.
Sagt der Leiter Sicherheit der Stadt Kloten, der Thomas Gredl. Pech habe ich den Passagier jetzt eben auch noch gehabt, weil offenbar der Mann mit dem gelben Gilet beim Taxistand schon nicht mehr rum war. Der sogenannte Dispatcher, der den Leuten ein Taxi zuweist. Normalerweise sei der rum und dann gäbe es eigentlich auch keine Diskussionen. Weil es aber eben schon kurz vor Mitternacht war, ist der offenbar nicht mehr rum. Zwei Unternehmen teilen sich die Organisation der Taxiflotten am Flughafen auf. Taxi 7x7 und Taxi 444. Der Grégoire Allet ist Geschäftsführer von Taxi 444 und ist ziemlich sauer, als er von dieser Geschichte hört.
Ich bin böse, das macht man nicht. Es gibt es nicht und es ist eine Fahrtverweigerung, die geahndet wird, wenn man weiss, wer es war. Und das sollte es eigentlich nicht geben.
Er ist für die Ausbildung und Qualitätssicherung der Flughafentaxi zuständig.
Also so, dass man grundsätzlich jedes Mal, wenn wir Ausbildung haben, wird das Thema Fahrgast wird behandelt. Fahrtverweigerung selbstverständlich auch. Und jeder weiss, dass es im Prinzip, man könnte es bei der Polizei anzeigen. Und dass der, wenn ein Gast nicht zufrieden war und uns Zentralen anruft, dann können wir Massnahmen ergreifen. Wenn wir den entsprechenden Fahrer nicht haben, wird es halt einfach ein bisschen schwieriger.
Massnahmen ergreifen heisst sie bei allen Flughafentaxi. Zuerst eine Verwarnung, beim zweiten Mal eine gelbe Karte und am Schluss die rot. Das heisst, Schluss, gesperrt, adieu. Der Geschäftsführer von Taxi 7x7, der André Küttel, organisiert den Taxibetrieb am Flughafen. Ihm tut es leid und er sagt ganz grundsätzlich, wenn einem das als Fahrgast passiert.
Das Beste ist, wenn man sich merkt, was bei den Taxileuchten
also auf dem Taxi oben, dort dran hat es eine Nummer auf der Seite. Und er kann sich die Nummer merken, oder Nummern oder Namen vom Taxifahrer, und kann dann der Firma, die angeschrieben ist, kann er anrufen und sein Anliegen schildern und sagen, an diesem Tag, zu dieser Zeit ist mir das und das passiert.
Das gilt für alle Taxikunden überall in der Schweiz, wenn irgendetwas ist. Dass man sich jetzt aber überall auf die Beförderungspflicht könnte berufen, ist leider nicht so. Nur gerade Kantone Genf und Zug kennen die kantonale Taxiverordnung, bald auch der Kanton Zürich. Sonst aber sind es Gemeinden und Städte, die das regeln, wenn sie es dann überhaupt regeln.
Und dass die Mehrheit der Städte und Gemeinden keine Taxibestimmungen haben, kritisiert der Berufsverband der Taxifahrer Taxi Suisse scharf. Der Präsident Patrick Favre sagt auf Anfrage, das müsse sich ändern. Es brauche Bedingungen, die für alle Taxifahrer im ganzen Land gelten. So, dass jeder Taxikunde überall in der ganzen Schweiz weiss, es gilt Beförderungspflicht.
Espresso.
Postmitarbeiter, die sich unter Druck fühlen, weil sie den Kunden am Schalter alles Mögliche müssen antreiben müssen. Vom Luftbefeuchter bis zum Handyabo. Das hat in den letzten Tagen zu reden gegeben. In einer Umfrage von der Gewerkschaft Syndicom haben viele Postmitarbeiter gesagt, sie leiden unter einem massiven Verkaufsdruck. Die Post hingegen hat abgewiegelt. Ihre Mitarbeiterumfrage zeige ein ganz anderes Bild. Die Leute seien zufrieden. Zwei Umfragen, die sich krass widersprechen, wie kann das sein? Das habe ich Stefan Winkler vom Marktforschungsinstitut GfK gefragt. Er ist Organisations- und Arbeitspsychologe und führt seit 10 Jahren selber täglich so Mitarbeiterbefragungen durch.
Ich glaube, was eine mögliche Erklärung wäre, ist, dass man schon muss schauen muss, welche Fragen hat man gestellt. Die Frage, die man stellt im Rahmen von einer Mitarbeiterbefragung, ist nicht zwingend die gleiche, wenn ich da gesehen bei der Syndicom. Es sind beide sicher Befragungen, die ihren Wert haben und ihre Aussagekraft tatsächlich auch haben.
Also Sie sagen, die eine Umfrage hat ganz konkret nach dem Druck, nach dem Verkaufsdruck gefragt und die andere Umfrage nicht.
Ohne die Fragen, die die Post seinen Mitarbeitern im Detail stellt, zu kennen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Zielsetzung auch ein Teil von dem Fragenstrauss ist, wo die Post seine Leute gefragt hat. Nur wenn man dann auf die Ebene von der Zufriedenheit geht, als Gesamt, sind die Ziele vielleicht nur noch ein kleiner Teil davon.
Also es kommt immer darauf an, was man fragt in so einer Mitarbeiterumfrage.
Ja, genau, was man fragt. Wie man fragt, sprich welche Fragen man stellt und ein bisschen zu welchem Zeitpunkt dass man befragt tut.
Viele Postangestellte oder auch Ehemalige haben sich nach dem Beitrag bei uns gemeldet und sie sagen, das sei klar. Also in diesen Umfragen haben sie selber natürlich häufig positivere Antworten gegeben, aus Angst um einen Job. Sie haben Angst, dass sie nicht anonym bleiben. Kennen Sie das? Wie verbreitet ist die Angst?
Wir kennen das Phänomen, dass wir vereinzelt die Leute wirklich das Gefühl haben, oh, ist die Anonymität denn tatsächlich sichergestellt? Und unsere Erfahrung noch ist, dass eines von den höchsten Guten, die meisten Befragungsinstitute wirklich auch verpflichtet sind, nicht nur dem Auftraggeber, sondern auch den Leuten, die die Fragebögen ausfüllen, die Anonymität sicherzustellen.
Also die können die Hand ins Feuer haben, so Mitarbeiterbefragungen, die sind absolut 100% anonym.
Die Befragung, die wir durchführen, die Anbieter, die mir näher bekannt sind, dort würde ich die Hand ins Feuer legen. Ob es da nicht auch schon irgendwann auf der Welt natürlich Ausnahmen gegeben hat, das kann und will ich nicht abschliessend beurteilen.
Also ich sehe ein grosses Vertrauen in eure eigene Arbeit, habt ihr. Wenn wir auf die Resultate schauen, wie aussagekräftig sind denn Resultate aus so Personalumfragen ganz allgemein? Sind die nicht häufig eben viel positiver als die Realität?
Nein, das glaube ich wirklich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist so, dass es gibt immer Leute, die sind sehr kritisch unterwegs. Sie haben Tendenz, Kreuzchen auf der negativen Seite zu setzen. Und da gibt es die sind ein bisschen positiver unterwegs. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber im Schnitt wissen wir, dass gerade bei so sehr gross angelegten Befragungen wie bei der Post, dass dort der Fehler bzw. die Abweichung aufgrund von einzelnen Leuten, die dann eben in die eine oder andere Richtung tendieren, sich im Schnitt wieder ausgleicht.
Ist es nicht so, dass wenn man mich ganz konkret befragt zum Thema Druck, ob ich unter Druck gesetzt wird oder ob ich zufrieden bin mit meinem Chef, dass ich da ein bisschen positiver antworte, als ich eigentlich das denke.
Also ich hoffe sehr, dass wenn sie die Möglichkeit haben, das auf eine anonyme Art und Weise zu machen, dass sie dort, sich auch getrauen, das Resultat oder ein Kreuzchen zu setzen, das ihrer tatsächlichen Befindlichkeit entspricht. Die Idee ist ja letztendlich, dass man auch im Unternehmen oder im Vorgesetzten den Spiegel ein bisschen anheben und sagen, hey, schau mal, so sieht es aus und da gibt es vielleicht tatsächlich Handlungsbedarf. Also wer ein Kreuzchen nicht so setzt, wie das er wirklich empfindet, tut sich wahrscheinlich selber nicht wirklich einen Dienst.
Das sagt der Organisationspsychologe, der Silvan Winkler vom Marktforschungsinstitut GfK. Das Konsumentenmagazin Espresso, 23 ab 8.
Von Tag zu Tag beliebter Coop-Kaffee.
So hat Coop vor 50 Jahren Werbung gemacht für seinen Kaffee. Am 1. Februar 1965, kurz vor um 19:30 am Abend, hat sich Pepsi-Cola, Bankgesellschaft, Opel und eben Coop im allerersten Fernsehwerbeblock der Schweiz im Publikum angepriesen. Im Vorfeld ist damals heftig darüber gestritten worden, ob es das braucht oder nicht. Roland Wermelinger.
Mit man das, hat man sich in den 60er Jahren gefragt. Das Programm vom noch jungen Fernsehen ständig unterbrechen mit kommerziellen und verführerischen Botschaften. Noch mal längere Hin und Her hat der Bundesrat sein Okay gegeben. Aber mit strengen Auflagen. Auf 12 Minuten am Tag war die Werbung beschränkt vor 50 Jahren. Das Wochenende hat ganz werbefrei sein. Und so haben es tönt, die ersten schwarz-weiß Reklamenfilme ganz im Stil der 60s.
Die besten Trinken OVO. Malz, Frischmilch, Eier in jedem Schluck. Jetzt auch in der 900 Gramm Dose.
Matschi Gold Erbs mit Würstli.
Matschi Gold Erbs mit dem echten Duft. Matschi Gold Erbs, Schweizer Qualität. Matschi Gold Erbs mit Speck.
Werbefilme sind im Verlauf der Zeit immer kürzer und schneller geworden. Und lang nicht mehr alles, was in den 70er Jahren in deutschsprachigen Fernsehanstalten gesendet worden ist, wird heute noch gutiert.
Kommen Sie herein, Adonis.
Wow!
Sie können alles von mir haben.
Hab's schon. Mein Langnese-Eiscreme-Konfett können Sie gleich haben.
Sicher ein Spot, wo einem damals geblieben ist. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel der Werbung. Fragt man heute die Leute auf der Strasse, sehen alle ihre persönlichen Fernsehreklamen-Erinnerung.
Ricola? Das mag mich schon das Einzige, was mich erinnern kann. Ricola. Ricola!
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Ricola!
Ja, das Palmolive, das, wo man die Hände in die grüne Soße reingekippt hat, wo es ein Abwaschmittel war, ja, das mag mich ganz gut erinnern.
Hallo, Tilly.
Na, fremdgegangen?
Aber Tilly.
Ich sehe es doch an Ihren Händen.
Ein ganz normales Geschirrspülmittel.
Nur Palmolive hat natürliches Protein. Sie baden gerade Ihre Hände drin.
Oder wer kennt noch der da?
Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Das stimmt nicht. Wir haben das neue Milka Fresh erfunden. Aber Vorsicht, ist cool, Mann.
Natürlich sind die strengen Barrieren von 1965, nur 12 Minuten Werbung am Tag, schon lang gefallen. Das SRG verbreitet unterdessen pro Jahr über 400'000 Fernsehreklamespots.
Der allererste Werbeblock am Schweizer Fernsehen, den dürft ihr nicht verpassen. Köstlich zu sehen auf srf.ch unter Konsum. Und um 50 Jahre Werbespots dreht sich heute die Sendung Treffpunkt. Der Gast ist unter anderem Ueli Siegenthaler, einer der ersten Werbeverkäufer, die es im Fernsehen gegeben hat. Ja, da mache ich doch gerne ein bisschen Werbung dafür. Die Sendung Treffpunkt mit einem Stück Konsumgeschichte, heute von 10 bis 11 hier auf SRF 1.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.